Wenn wir an kommende Gerichte denken, schwanken viele zwischen Angst, Spekulation und Gleichgültigkeit. Die Bilder der Offenbarung, Sterne, die fallen, ein Abgrund, der sich öffnet, Heuschrecken, die Menschen quälen, wirken fremd und beängstigend. Doch hinter diesen Symbolen steht ein sehr genauer und liebevoller Gott, der im Voraus ankündigt, was kommen wird, und zugleich einen Weg der Bewahrung zeigt. Wer versteht, wann und wie die große Trübsal beginnt und was die fünfte Posaune bedeutet, bekommt nicht nur prophetische Klarheit, sondern wird eingeladen, sein Leben heute im Licht der kommenden Wirklichkeit auszurichten. Die große Trübsal, genau begrenzt und klar verortet. Wenn der Herr von der großen Trübsal spricht, stellt er sie nicht als einen diffusen Katastrophenzeitraum vor, sondern bindet sie an einen konkreten Wendepunkt in Gottes heilsgeschichtlichem Kalender. Daniel sieht 70 Wochen über Israel und Jerusalem bestimmt, Zeiträume von jeweils 7 Jahren, in denen Gott mit seinem irdischen Volk zum Ziel kommen will. Die letzte dieser Wochen ist eine 7-jährige Periode, in der ein kommender Fürst einen Bund mit vielen in Israel schließt. Diese letzte Woche ist wie ein Brückenschlag, äußerlich sieht man politische Abmachungen, innerlich läuft Gottes Uhr auf ihre Vollendung zu. Doch mitten in dieser Woche, nach 3,5 Jahren, kippt die Szene. Der Fürst bricht den Bund, setzt Opfer und Speisopfer ab und stellt die Anbetung Gottes im Tempel ein. Daniel fasst es so, und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. In genau diesem Einschnitt setzt der Herr Jesus den Beginn der großen Trübsal an. Er verbindet den Gräuel der Verwüstung im Heiligtum mit der Ankündigung, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist noch je sein wird. Die Trübsal gehört also zur letzten Jahrwoche, sie ist aber nicht deckungsgleich mit ihr, sondern umfasst deren zweite Hälfte. Dann sagte der Herr in Vers 21 voraus, denn dann wird große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr sein wird. Daran erkennen wir, dass die große Trübsal, die in der Mitte der letzten 7 Jahre beginnt, nur 3,5 Jahre dauern wird. Die traditionelle Lehre, sie werde 7 Jahre dauern, ist ungenau, und wir sollten ihr nicht folgen. Sie liefert nicht die passenden Einzelheiten für das Studium der Prophetie. Die Offenbarung bestätigt diese Zeitspanne mit auffallender Präzision aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie spricht von eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, von 42 Monaten und von 1260 Tagen. 3 unterschiedliche Formulierungen, die alle auf dasselbe Maß hinauslaufen, 3,5 Jahre. Es ist, als würde Gott dieselbe Zahl in verschiedener Gestalt vor uns stellen, damit kein Zweifel bleibt, dass er selbst den Rahmen setzt, auch für die dunkelste Spanne der Geschichte. Diese Genauigkeit ist mehr als prophetische Detailfreude. Sie ist ein Ausdruck von Herrschaft. Nichts entgleitet Gott. Weder der Aufstieg des Antichristen noch der Bruch des Bundes, weder der Gräuel im Tempel noch die Bedrängnis, die folgt, verlaufen ungebremst oder unberechenbar. Sie bewegen sich innerhalb von Grenzen, die er gesetzt hat. Wer dies sieht, liest die Zukunft nicht in erster Linie mit Furcht, sondern mit Vertrauen. Die Botschaft der 3,5 Jahre lautet, auch das Härteste ist begrenzt, auch Gericht hat ein Ende, und hinter aller Bewegung der Nationen steht ein Gott, der Zeiten bestimmt und sie vollendet. So wird die Lehre von der großen Trübsal nicht zum Stoff für Spekulation, sondern zu einer stillen, aber starken Ermutigung. Die Weltgeschichte wird nicht von Launen diktatorischer Mächte geschrieben, sondern von einem Gott, der Anfang und Ende kennt. Wenn er die Mitte der letzten Woche markiert und die Dauer der Not auf 3,5 Jahre festlegt, dann sagt er uns zugleich, ich verliere euch auch in der engsten Bedrängnis nicht aus dem Blick. Die Genauigkeit der Prophetie möchte unsere Lebenshaltung prägen. Wenn Gott selbst die härtesten Tage zählt, dann sind auch unsere Tage nicht zufällig. Das schenkt Gelassenheit und ruft zugleich zu einem wachen, verantwortlichen Leben, nicht im Bann der Angst vor kommenden Dingen, sondern im Vertrauen auf den Herrn der Geschichte, der jede Zeit, auch die unsere, in seine durchbohrten Hände genommen hat. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist noch je sein wird. Wer die Begrenztheit der großen Trübsal im Licht von Daniel und der Offenbarung sieht, gewinnt ein anderes Verhältnis zur Zukunft. Nicht die Frage, wie viel Katastrophe noch kommt, steht dann im Mittelpunkt, sondern die Gewissheit, dass Gottes Plan in klaren Linien verläuft und er auch das Dunkel eingemessen hat. Das trägt durch die Unsicherheiten der Gegenwart und motiviert, die eigenen 3,5 Jahre, wie immer sie konkret aussehen, als anvertraute, kostbare Zeit unter seiner souveränen Leitung zu verstehen. Die 5. Posaune, Satan fällt, der Abgrund öffnet sich. Mit der 5. Posaune beginnt ein neuer Abschnitt der Gerichte, den die Schrift selbst als Wehe bezeichnet. Ein Adler ruft über der Erde, Wehe, Wehe, Wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der 3 Engel, die Posaunen werden. Dann schildert Johannes, und der 5. Engel posaunte, und ich sah einen Stern, vom Himmel auf die Erde gefallen, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Dieser Stern ist kein kosmischer Körper, sondern eine Person. Engel werden in der Schrift mit Sternen verglichen, und Offenbarung 12 spricht von einem Drachen, dessen Schwanz den 3. Teil der Sterne des Himmels fortzieht und zur Erde wirft. Jesaja nennt den gefallenen Erzengel den Glanzstern, Sohn der Morgenröte, Jesus sagt, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. In dieser Linie ist der gefallene Stern der 5. Posaune Satan selbst, der zur Mitte der letzten Jahrwoche endgültig aus dem Himmel auf die Erde verbannt wird. Offenbarung 9:1 sagt, und der 5. Engel posaunte, und ich sah einen Stern, vom Himmel auf die Erde gefallen, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Der Stern hier bezieht sich auf Satan, der vom Himmel auf die Erde hinabgeworfen werden wird. Die Engel werden mit Sternen verglichen. Als Erzengel war Satan der Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Bemerkenswert ist, dass diesem Gefallenen ein Schlüssel gegeben wird. Der Abgrund, der Aufenthaltsort gebundener Dämonen, ist nicht frei zugänglich, sein Schlund ist verschlossen, und nur auf Gottes Zulassung hin wird er aufgeschlossen. Als der Herr Jesus einem Dämonenheer begegnet, flehen sie ihn an, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Nun aber öffnet sich dieser Schacht. Rauch steigt auf und aus dem Rauch kommen Heuschrecken, deren Wirkung nicht der Natur gilt, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Ihr Aussehen verbindet die Bilder der Propheten Joel und der damaligen Kriegsheere, wie Pferde zum Kampf gerüstet, mit Zähnen wie Löwen, mit Schwänzen wie Skorpione. Es geht um konzentrierte, organisierte dämonische Aktivität, die innerlich quält statt äußerlich zu töten. 5 Monate lang dürfen sie plagen, aber nicht vernichten. Diese Begrenzung zeigt, selbst in dieser entfesselten Finsternis sind Satan und seine Heere nicht souverän. Sie handeln innerhalb der Spielräume, die Gott ihnen gesteckt hat. Über diesen Heuschrecken steht ein König, der Engel des Abgrundes, dessen Name auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon heißt, Zerstörung, Zerstörer. In ihm verdichtet sich, was die 5. Posaune enthüllt, hinter den sichtbaren Erschütterungen der großen Trübsal steht ein geistlicher Hintergrund, in dem Satan als gefallener Stern, der Abgrund als Quelle dämonischer Mächte und der Antichrist als politisch-religiöses Werkzeug ineinandergreifen. Die Trübsal ist nicht in erster Linie eine Verkettung tragischer Zufälle, sondern das letzte große Aufbäumen der Finsternis gegen Gott und sein Volk. Gerade darin liegt aber auch Trost. Denn alles, was Johannes sieht, steht unter der Überschrift, und der 5. Engel posaunte, es sind Gerichte, die aus der Initiative Gottes hervorgehen, nicht aus dem Triumph des Bösen. Wer die Welt mit diesen Augen liest, erschrickt nicht nur über die Tiefe des Abgrundes, sondern staunt zugleich über die Größe dessen, der ihn öffnet und wieder schließt. In ihm ist mehr Licht, als in der Hölle Finsternis ist. Für den Glaubenden heute wird die 5. Posaune so zu einem Spiegel. Sie zeigt, wie real die unsichtbare Welt ist und wie sehr Satan danach trachtet, Menschen innerlich zu quälen und zu verwehren. Zugleich wird deutlich, dass Gott die Schlüsselgewalt behält, kein Angriff, keine geistliche Finsternis breitet sich aus, ohne dass er die Grenze setzt. Diese Sicht kann nüchtern machen und gleichzeitig ermutigen. Nüchtern, weil hinter geistlichen Kämpfen echte Mächte stehen, ermutigend, weil über allen Mächten der steht, der mit einem Wort stillt, bindet und begrenzt. Wer sich an ihn hält, wird nicht naiv, aber auch nicht überwältigt. Inmitten einer Welt, in der Abgründe sich auftun, darf der Blick auf Christus ruhen, der in seinem Kreuz bereits den Zerstörer entwaffnet hat und eines Tages sichtbar zeigen wird, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und ich sah, und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die Posaunen werden. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, vom Himmel auf die Erde gefallen, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Die fünfte Posaune macht deutlich, dass die eigentlichen Tiefen der Trübsal geistlicher Natur sind. Für den Alltag des Glaubens heißt das, Konflikte, Verwirrung und innere Schmerzen sind nicht nur psychologische Phänomene, sondern oft Ausdruck eines größeren Kampfes. Doch derselbe Herr, der den Schlüssel zum Abgrund verwaltet, hält auch unser Leben in der Hand. Diese Gewissheit lädt dazu ein, sich nicht von dunklen Bildern bestimmen zu lassen, sondern im Vertrauen auf Jesu Sieg nüchtern wachsam und zugleich getrost weiterzugehen. Bewahrung durch Reife, Gottes Weg für sein Volk. Die Offenbarung zeigt zwei Linien von Gottes Handeln in der Zeit der Gerichte, eine mit Israel, eine mit der Gemeinde. Israel bleibt als irdisches Volk mitten in den Erschütterungen, es wird durch Bewahrung hindurchgetragen. So werden etwa in Offenbarung 7 aus den Stämmen Israels Diener Gottes versiegelt, die den kommenden Plagen nicht entzogen, aber unter Gottes besonderem Schutz stehen. Die Gemeinde hingegen trägt einen himmlischen Charakter. Sie ist als Leib Christi berufen, mit ihrem Haupt verbunden zu sein, wo er ist. In dieses Bild fügt sich die Zusage an die Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Gott kündigt keine Bewahrung nur in der Prüfung an, sondern eine Bewahrung vor der Stunde der Prüfung. Seine Absicht ist, die Gemeinde durch Entrückung in die Himmel zu ziehen, bevor der härteste Kern der großen Trübsal die Erde überflutet. Gottes Absicht ist, uns in die Himmel zu entrücken. Wenn wir jedoch in die Himmel entrückt werden sollen, gibt es eine Bedingung, wir müssen reif sein. Gottes Art, mit den Israeliten umzugehen, unterscheidet sich von seiner Art, mit den Gläubigen umzugehen. Doch diese Bewahrung ist nicht beliebig. Die Schrift verbindet die Entrückung immer wieder mit Reife. In Offenbarung 12 erscheint das Bild einer Frau und eines männlichen Kindes. Das männliche Kind wird zu Gott und zu seinem Thron entrückt, und unmittelbar danach beginnt der Kampf im Himmel, der mit dem Sturz Satans zur Erde endet. Die Frau dagegen wird in die Wüste gebracht und dort 1260 Tage ernährt. Hier zeigen sich zwei Erfahrungen, eine frühere Entrückung eines reifen Teils, der wie ein Erstling zu Gott geholt wird, und eine spätere Bewahrung der übrigen. Gottes Absicht mit der Gemeinde ist nicht nur, sie im letzten Moment aus der Gefahr zu ziehen, sondern sie in der Zeit vor der Trübsal zu einem Maß an Wachstum im Leben bis zur Reife zu führen, das sie fähig macht, an der Gegenwart Christi in besonderer Weise teilzuhaben. Reife ist dabei kein theologischer Titel, sondern ein Zustand, in dem Christus Gestalt gewonnen hat, in den Gedanken, in den Reaktionen, in der Liebe, im Vertrauen. Es geht um Menschen, deren innerer Halt nicht mehr in Umständen, Meinungen oder Leistungen liegt, sondern in der Person des Herrn selbst. Was bedeutet das praktisch? Reife entsteht dort, wo das Wort Gottes nicht nur informiert, sondern formt, wo der Geist nicht nur berührt, sondern kursiert, wo das Leben Christi nicht nur bewundert, sondern in uns Wohnstätte findet. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wer diese Worte aufnimmt, gibt dem Leben Raum, zu wachsen. In Zeiten von Druck und Unsicherheit zeigt sich, ob dieses Leben nur wie ein Samenkorn an der Oberfläche liegt oder ob es Wurzeln geschlagen hat. Der Herr selbst beschreibt Menschen, die das Wort freudig aufnehmen, aber keine Wurzel haben, für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Geistliche Reife ist gewissermaßen das Gegenteil, ein Leben, das Wurzeln nach unten und Frucht nach oben treibt, das in Christus verwurzelt und gegründet ist und daher auch in der Versuchung nicht bricht. So wird die Lehre von der Entrückung und der großen Trübsal zu einem Ruf in die Gegenwart. Anstatt den Blick an Szenarien festzumachen, frühe, späte, partielle Entrückung, lenkt der Geist Gottes die Frage auf uns selbst, wie viel Raum hat Christus heute in uns? Wo darf er unser Denken korrigieren, unsere Lieben ordnen, unsere Prioritäten neu setzen? Reife wächst nicht im Moment der Krise, sondern in den unscheinbaren Tagen davor. In ihnen lernt ein Mensch, sich im Verborgenen auf Gott zu stützen, sein Wort ernst zu nehmen, seinem Reden zu vertrauen. Wer so wächst, wird von der Zukunft nicht verschlungen, sondern von ihr abgeholt. Die Aussicht, bewahrt zu werden vor der Stunde der Prüfung, ist dann keine Einladung zur Bequemlichkeit, sondern ein zarter, aber entschiedener Ansporn, dem Herrn jetzt mit ungeteiltem Herzen zu gehören. Die große Trübsal rückt damit nicht als drohende Wolke in den Vordergrund, sondern als Hintergrund, vor dem die Kostbarkeit geistlicher Reife in Christus umso heller aufleuchtet. Weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Gottes Weg der Bewahrung führt nicht an der Reife vorbei, sondern durch sie hindurch. Wer die Verheißung hört, vor der Stunde der Prüfung bewahrt zu werden, darf darin keinen Freibrief zur Oberflächlichkeit sehen, sondern eine Einladung, tiefer mit Christus verbunden zu leben. Jeder Schritt des Wachsens, im Vertrauen, im Gehorsam, im stillen Festhalten an seinem Wort, wird Teil der Vorbereitung, die er selbst in uns wirkt. So wird die Zukunft nicht zum Anlass für Furcht, sondern zu einem leisen Ruf, in der Gegenwart des Herrn zu bleiben, bis er sichtbar kommt. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte, und nichts geschieht außerhalb deiner Weisheit und deiner Macht. Wenn wir von der großen Trübsal, von Satan, dem Abgrund und den Gerichten lesen, siehst du nicht zuerst unsere Furcht, sondern unsere Berufung, dir zu gehören und in dir zu reifen. Stärke in uns das Vertrauen, dass alle Zeiten und Grenzen in deiner Hand stehen und dass auch die härtesten Gerichte von deiner souveränen Liebe eingerahmt sind. Forme unser Herz so, dass wir nicht im Dunkel der kommenden Dinge hängen bleiben, sondern im Licht deiner Wiederkunft leben. Lass dein Wort in uns Wurzel schlagen, unseren Charakter prägen und unsere Liebe zu dir vertiefen, damit wir bereit sind, wenn du kommst, und in dir geborgen bleiben, was auch immer über die Erde kommt. Fülle uns mit der Zuversicht, dass deine Gnade ausreicht, heute und in jeder kommenden Stunde, und dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Amen.